Was für eine Botschaft, die wir auch gerade im Liede zum Ausdruck gebracht haben. Und was ist es ein Glück für uns, dass wir einen Herrn haben, der regiert. Manchmal haben wir ja den Eindruck, es ist ihm aus den Händen geglitten, wenn wir in diese Welt sehen und all die Not, all den Hass. Das waren so Woche für Woche erlebt. Als Manuel mich gefragt hat, ob ich über den letzten Abschnitt des Korintherbriefs noch einmal nachdenken wollte und vielleicht ein paar Gedanken dazu sagen wollte, da dachte ich zunächst, haben wir nicht schon längst alles gehört, was im Korintherbrief steht? Gibt es denn da überhaupt noch was, etwas Neues für uns? Nun, darin sind wir sicher alle einig. Das meiste, was wir gehört haben, wussten wir schon. Manchmal fehlt es uns an der Umsetzung. Gemeinde Korinth. Wenn ich euch jetzt einen Zettel geben würde und würde euch 2 Minuten Zeit geben, auf diesen Zettel zu schreiben, wie ihr die Gemeinde in Korinth beurteilt, ich weiß nicht, was dabei herauskommt, was da draufstehen würde. Katastrophal, unverbesserlich, keine Hoffnung, ich weiß es nicht. Vielleicht seid ihr auch Menschen, die Mut haben und nach vorne sehen. Jedenfalls gehörte der Apostel Paulus dazu. Ich denke, wir alle genießen die schöne neue Straße, wenn wir jetzt nach Haiger fahren. Aber irgendwie fehlt mir da was. Der weiße Streifen an der Seite. Und ich habe den Eindruck, der fehlt nicht nur mir, denn ich sehe, einige sind schon über den Rand gefahren auf den weichen Untergrund und haben gemerkt, hier hört die Straße auf. Ja, so wie es auch im Straßenverkehr ist, so ist es auch in unserem Leben. Wir sind gefährdet und das waren auch die Korinther. Wenn wir uns den Korintherbrief ansehen, dann werden wir feststellen, so ganz negativ, wie Paulus das auch weithin in dem Brief ausdrückte, war seine Ansicht aber nicht über die Korinther. Denn der Beginn und auch das Ende des Korintherbriefs, in diesen Zeilen verspricht er viel, viel Hoffnung und man merkt etwas von der tiefen Liebe, die Paulus zu dieser katastrophalen Gemeinde hatte, wenn wir das so mit unseren Augen, Worten ausdrücken wollen. Und man muss sich natürlich dann die Frage stellen, wie kam das zu dieser Schieflage? Wir kennen so die Kapitel, die wir über Monate jetzt betrachtet haben. Wie kam man zu dieser Schieflage in der Gemeinde? Wie war da so manches aus dem Ruder gelaufen? Paulus hat nie den Blick für das Ganze verloren. Nein, er hat immer wieder auch das Positive in der Gemeinde gesehen. Natürlich konnte er nicht dazu schweigen, wenn Dinge in der Gemeinde passieren, die nicht nach Gottes Willen und seinen Maßstäben waren. Und er schreibt es ja auch im 2. Korintherbrief, und ich habe das vor ein paar Wochen schon mal hier angeschnitten, ist jemand in Christo, dann ist er eine neue Kreatur. Das haben sie ja erlebt. Sie haben sie erlebt, Gottes Wahrheit erkannt. Sie hatten Vergebung ihrer Schuld erlebt. In ihrem Leben war alles neu geworden. Sie hatten verstanden, nicht durch eigene Leistung, das war bei den Juden ja auch sehr im Vordergrund, nicht durch eigene Leistung können wir gerecht vor Gott werden, sondern Gott vergibt, auch ohne unsere Leistung. Und sie hatten erlebt, dass sie eine lebendige Hoffnung haben, wo sie vorher nur von träumen konnten. Eine lebendige Hoffnung, ein Ziel für ihr Leben. Und das war doch schon was. Und letztlich hatten sie auch den Heiligen Geist, der uns doch leitet in unserem Leben, der auch die Korinther geleitet hat. Und trotzdem war da so vieles in die falsche Richtung gelaufen. Und ich komme nochmal auf das Wort zurück, wo es heißt, ist jemand in Christus? Ja, ist er neu geworden, aber noch nicht alles ist neu geworden. Wir leben noch in dieser Welt mit unseren Begrenzungen, wir leben in dieser Welt mit all der Schuld, die wir auch immer wieder noch auf uns laden. Wir sind geprägt von vielen Dingen und leben nicht immer so, wie der Herr es will und da ist es so wichtig, dass wir täglich seine Gnade, seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und das war auch das Anliegen des Apostels eigentlich durch den ganzen Brief hindurch, dass er den Leuten das auch in Korinth immer wieder klar gemacht hat. wieso kommt es eigentlich in unserem Leben oder wieso kam es in der korinthischen Gemeinde zu so komischen Auswüchsen? Und da dürfen wir nicht vergessen, Korinth war so ähnlich wie auch wir heute, das Land, in dem wir leben. Da gab es außerhalb der Gemeinde einfach viel Gottlosigkeit. Und viele Dinge, die Gott nicht gefielen. Normalerweise waren sie ja nun bekehrt und hatten ihr Leben geändert. Und doch leben die damals und wir heute in einer Welt, wo es sehr viel Versuchungen gibt und wo auch unser Denken oft so von dem Geist dieser Welt noch geprägt wird. Etwas zu leisten, etwas darzustellen, damit man auch was darstellen kann. Und dann schreibt der Apostel Paulus, und dafür haben wir ja vor 14 Tagen gehört bei Wolfgang Buck, dieses 13. Kapitel. Es ist eigentlich ein Kapitel, was sehr oft gelesen wird bei Hochzeiten, bei besonderen Veranstaltungen. Da ist ja nur von der Liebe und von Verständnis die Rede und von einem Entgegenkommen. Wieso schreibt Paulus dieses 13. Kapitel mitten in das Chaos dieser Gemeinde, wo er von Liebe redet, von Verständnis, von gegenseitiger Annahme? Nun, ich denke, das ist das, was jede Gemeinde braucht, was nicht nur ein Ehepaar braucht oder unsere Familien, sondern das ist auch das, was die Gemeinde braucht. Wo die Liebe regiert, wo die Liebe im Vordergrund steht, da ändert sich auch unser Leben. Da wird es nicht mehr darum gehen, die Ellenbogen nur zu gebrauchen, sondern dann wird die Liebe auch sichtbar werden. Wie heißt es im Philipperbrief? Durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Was für ein Wort. Wenn das in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Beruf und in der Gemeinde praktiziert wird, dann hätte es in Korinth diese Probleme alle nicht gegeben. Dann hätte sich nicht einer über den anderen gestellt. Es wäre nie zu Spaltungen in Korinth gekommen und zu großer Not, von der wir ja in den vergangenen Monaten einiges gehört haben. Und Paulus spricht dann nochmal einiges an. Er sagt zum Beispiel, streitet euch, wer wohl der beste Verkündiger ist. Ist denn das hat es nicht nur damals gegeben, das gibt es auch heute. Wenn dieser oder jener spricht, doch, ich glaube, dann brauche ich gar nicht hinzugehen. Oder ja, wir ordnen die Leute schon ein, auch heute noch. Und der Apostel sagt, das ist nicht gut. Wer sind wir denn? Paulus, Apollos. Natürlich konnte Apollos besser predigen wie der Paulus. Hat Paulus ja selbst gesagt und zugegeben. Natürlich hat Paulus seine Begrenzungen gehabt, obwohl er eigentlich der größte Missionar aller Zeiten war. Und doch hat Gott ihn gebraucht und er sagt, das ist nicht in Ordnung, wenn ihr euch um solche Dinge streitet und euch in Gruppen aufteilt. Und er sagt noch einmal, nicht die Hochintelligenten, sondern die einfachen Leute, die Kleinen, die haben das Evangelium verstanden und die großen Intelligenten, die tun sich sehr schwer. Denkt einmal darüber nach. Ja, und Sünde in der Gemeinde, Unzucht, Dinge, die da angesprochen werden in einigen Kapiteln, das geht gar nicht. Paulus spricht hier sehr, sehr klare Worte. Und das Schlimme, was er sagt, ihr, die anderen, ihr seid ja noch nicht einmal darüber traurig. Und das hat ihm große Not gemacht. Packt das uns noch, wenn Sünde in die Gemeinde einbricht, wenn Sünde in unsere Familien, in unser Leben einbricht? Wisst ihr, und diese Sünde, die hat ja nicht nur zerstörerische Kraft für uns selbst, wenn wir sie praktizieren, sondern diese Sünde wirkt sich auch aus auf die Gemeinde, auf ihr Zeugnis, auf ihre Glaubwürdigkeit in unserem Dorf, in Korinth und in Rodenbach. Und einige Worte auch zur Ehe und Familie. Wir alle wissen doch, was da heute los ist. Wie viel Not wie viel Schuld, wie viel Sünde. Auch da die Familien zerstört, die Ehen zerstört. Und wir stehen manchmal hilflos dabei. Paulus findet hier im Korintherbrief klare Worte, wie man miteinander leben soll, umgehen soll. Ob Jesus wirklich der Erste ist, dem unser Leben gehört. Und wenn ihr zusammen esst, dann soll es auch ordentlich zugehen. Nicht die einen sollen alles für sich haben und die anderen, die zu spät kommen, von der Arbeit kommen, die bekommen dann nichts mehr. Auch hier, was man gar nicht für möglich halten sollte, gebraucht Paulus gute Worte und sagt, das kann nicht sein. Auch die kleinen Dinge in eurer Gemeinde, sie müssen funktionieren und müssen geregelt werden. Und da kann nicht einer nur Vorteile haben und der andere, der guckt in die Röhre. Und dann, ja, dass auch ab und zu Streit bei euch ist, das weiß ich, das hat man mir berichtet. Aber dass ihr damit vor weltliche Gerichte geht, das ist unmöglich. Das sind alles Dinge, die Paulus hier so noch einmal der Gemeinde schreibt. Dann gibt es auch verschiedene Gaben und Begabungen, die Gott durch seinen Geist der Gemeinde gibt. Und da kann man auch keinen Unterschied machen. Da dürft ihr in Korinth keinen Unterschied machen. Der, der auf der Kanzel steht, der ist nicht mehr wert wie der, der Toilette putzt. Und der draußen den Hof fegt. Und das müssen wir immer wieder ganz neu sehen. Wir neigen schon dazu, manchmal Unterschiede zu machen. Aber bei Gott gibt es diese Unterschiede nicht. Und bei Paulus gibt es sie auch nicht. Gott hat verschiedene Begabungen gegeben und darüber darf und soll man sich in der Gemeinde nicht streiten. Wenn der eine eine Begabung hat, die der ganzen Gemeinde dient oder der halben Gemeinde dient oder wie auch immer, dann ist er nicht mehr wert wie der andere, der vielleicht eine schlichte Gabe hat und sie in großer Treue ausführt. Ja, wir merken, der Paulus wünscht sich diese Einheit in der Gemeinde. Es soll diese Unterschiede nicht geben. Wie denkt denn Jesus darüber? Wie denkt er denn so über seine Jünger und über die Gemeinde? Und das lesen wir in Johannes 17. Wisst ihr, und ich staune immer wieder darüber, das war wohl eins der letzten Gebete, die Jesus spricht und die das, was ihn bewegt, zu seinem Vater bringt. Und was sagt er da? Vater, ich will, dass sie zusammenhalten. Ich will, dass sie eins sind. Ich will, dass sie gemeinsam zu dir gehören. Warum denn? Warum ist das denn so wichtig? Vollkommen werden wir doch aus dem Himmel sein. Und solange wir hier sind, haben wir unsere Macken und Probleme. Warum war das denn so ein großer Wunsch von Jesus, für uns so zu beten? Vater, ich will, dass sie zusammen sind, dass sie eins sind. Warum? Damit die Welt glaubt, du habest mich gesandt. Wisst ihr, die Welt glaubt nicht, wenn wir Großveranstaltungen machen und wer weiß, was auf die Beine stellen. Die Welt glaubt dann, wenn diese Liebe, von der Jesus spricht, in meinem und in deinem Leben sichtbar wird. Das ist der Grund. Und ob wir diese Liebe praktizieren, das stellen die Menschen dieser Welt ganz schnell fest. Das ist erstaunlich. Ihr könnt mal im Alten Testament lesen, wie die Philister und die Feinde genau wussten, wie der geistliche Zustand des Volkes Israel war. Wisst ihr, und wenn die Gott an die erste Stelle gestellt haben, dann bekamen die anderen Angst. Und wenn sie ohne Gott lebten, das damalige Gottesvolk, wenn sie Gott nicht brauchten, das hatten die Philister sofort gemerkt. Und die Philister leben auch heute noch. Ich hatte in meiner näheren Verwandtschaft einen Onkel, es war der Onkel Karl. Viele Jahre ist er schon gestorben. Er hat es im Leben wirklich zu was gebracht. Er hatte Geld genug, war Betriebsleiter einer großen Firma, die es heute noch gibt. Und er hat den Laden wirklich in Schwung gebracht. Und er konnte sich auch privat vieles leisten, was andere Leute nicht konnten. Aber wie er mit Jesus lebt, das weiß ich nicht. Ich habe nie etwas von seinem Glauben gehört. Vor vielen war er ein angesehener Mensch. und gerade in seiner Firma hat man ihn sicher geachtet. Und seine Auszeichnungen, seine Prädikate, die er sicher bekommen hat, die sind längst in irgendeinem Container verschwunden. So ist das. Dann hatte ich noch eine Tante, die Tante Luise, die leibliche Schwester vom Onkel Karl. Sie hatte nie einen Beruf gelernt. Sie hat auch nie eine vernünftige Rente bezogen, weil sie auch nicht produktiv gearbeitet hat. Sie hat ihre Eltern versorgt und als die nicht mehr lebten, dann hat sie ununterbrochen in allen möglichen Familien ausgeholfen, wo Not war. Dann bekam sie da mal 5 Mark und da mal 10 Mark und so hat sie gelebt. Ich habe diese Frau niemals verärgert gesehen, niemals ausgerastet. Immer gleichbleibend hat sie einfach diese Liebe geübt. Wisst ihr, die Gräber dieser beiden sind längst eingeebnet. Von dem Onkel Karl spricht schon längst keiner mehr. Aber wenn ihr nach Tante Luise fragt, da wird es heute noch Leute geben, die sagen, in ihrem Leben war von dieser Liebe eine Menge sichtbar. Ja, und dann spricht Paulus auch noch von der großen Hoffnung. Und ich denke, das ist auch immer wieder wichtig, wenn wir bei all dem, was wir so erleben in unserem Leben, nicht vergessen, dass wir Menschen dass wir Christen eine lebendige, große Hoffnung haben. Und davon spricht der Herr Paulus sehr deutlich. Wenn ihr nur in diesem Leben auf Jesus hofft, meint in dem Tod sei alles aus, so heißt es ja in Kapitel 15, dann seid ihr armselige Christen, armselige Leute, dann seid ihr ja noch ärmer dran wie die, die keine Hoffnung haben. Und er macht den Christen Mut. Wir sind doch die Einzigen, die eine Hoffnung haben. Wir, die wir Jesus nachfolgen, der für uns den Himmel bereitet hat. Wisst ihr, die Woche war ich beim Samenschneider, da war einer von Zeugen Jehovas, der hat mich da angesprochen, habe den Mann noch nie gekannt, aber als er 3 Sätze gesprochen hatte, da wusste ich, wo er hingehörte. Aber er hat keine Hoffnung auf die Ewigkeit bei Jesus. Und das ist ein tragischer Zustand. Aber gibt es denn noch Hoffnung für Korinth? So müssten wir ja doch die Frage stellen. Nein, in Korinth war nicht alles schlecht. Und ich komme nochmal an den Anfang zurück. Paulus war begeistert, dass in Korinth Menschen lebten, die ihr Leben Jesus übergeben hatten und die Jesus nachgefolgt sind. Wisst ihr, das waren ja auch die Missstände, die dort waren. Das war ja nicht die ganze Gemeinde. Zwar war die ganze Gemeinde betroffen, aber es waren einzelne Leute, die nicht in der Spur geblieben waren. Und sie mussten ermahnt werden. Und Paulus tut das durch die vielen Kapitel hindurch. Und am Schluss heißt es, nein, es war nicht alles schlecht. Das letzte Kapitel, worüber ich eigentlich sprechen soll, ist ja nicht so viel Theologisches drin, wenn ich das so lese. Im letzten Kapitel, das beginnt einfach damit, dass Paulus dankbar war, dass sie in Korinth bereit waren, das Opfer zu sammeln für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Da muss man sich doch die Frage stellen, wieso war die Gemeinde in Jerusalem notleidend? Die Gemeinde in Jerusalem war doch die erste Gemeinde. Da haben wir doch von gehört, dass sie alles teilten. Da war doch eine herzliche Gemeinschaft und Liebe. Alles war vorhanden. Wisst ihr, das ist aber nicht so geblieben, auch in Jerusalem nicht. Die Gemeinde wurde verfolgt, sie hat sich zerstreut und die paar, die noch da waren in Jerusalem, die waren ganz schön arm dran. Und jetzt sammelt die Korinthe, diese katastrophale Korinthien-Gemeinde, Gelder für die Gemeinde in Jerusalem. So soll das funktionieren im Reich Gottes. Da, wo der andere Not leidet, da muss die Gemeinde, die das Geld hat, und die Möglichkeit hat, einfach, schlicht und einfach nur helfen. Und Paulus, das ist ja so interessant, wenn man das liest. Er sagt, wenn ich dann irgendwann mal wieder nach euch komme, er hat ja diesen großen Wunsch, den bringt er ja zum Ausdruck, dann sollt ihr nicht das Geld dann alles zusammenlegen, sondern ihr sollt das jeden Sonntag sammeln. Der weiß schon warum. der wusste ganz genau, wenn wir nur einmal sammeln, wenn ich komme, da wird es zwar eine Menge Geld geben, aber vieles haben die Leute für sich verbraucht. Und er sagt, sonntags ist der Tag, wo ihr das Geld zusammenlegen sollt für die notleidenden Gemeinde in Jerusalem. Und dann, was ihm noch im letzten Kapitel steht, den Timotheus, den werde ich euch schicken. Timotheus, wir wissen, er war jung. Und er musste immer wieder ermuntert werden von Paulus. Und wisst ihr, was er den Korinthern schreibt? Ich schicke den zu Timotheus zu euch. Lasst ihn ohne Angst bei euch sein. Paulus wusste sehr wohl um die Kritik und die Kritiker in Korinth. Und er schreibt ihnen schon in diesem Brief, wenn Timotheus kommt, er ist ein junger Mann, der sicher manches falsch macht, lese ich zwischen den Zeilen, und der nicht alles kann, was ihr erwartet. Lasst ihn doch ohne Angst bei euch sein und habt ihn von Herzen lieb. Welche Worte und wie tiefgründig sind sie. Stephanas und seine Familie, so lesen wir, Menschen, die sich ganz für Jesus einsetzen, sollt ihr mit großer Achtung begegnen. Und auch hier wird wieder deutlich, es gab in Korinth nicht nur Dinge, die ihn belastet haben. Es gab auch Leute, an denen er seine Freude hatte. Es gab Leute, von denen er sagen konnte, sie sind als Erste zum Glauben an Jesus gekommen und ihr ganzes Leben gehört Jesus. Das schreibt er im letzten Kapitel. Ich kann das jetzt nicht alles lesen. Und das war für ihn wunderbar, das zu erleben. Stephanas und seine Familien, Menschen, die sich ganz für Jesus eingesetzt haben, die sollt ihr mit großer Achtung begegnen und sollt ihnen die nötige Ehre erweisen. Das war ein Anliegen von ihm. Und was war noch? Die letzte Bitte, die er aussprach: Seid wachsam und haltet treu an Jesus fest. Ich denke, das war nicht nur ein Wort für die Gemeinde in Korinth. Es ist ein Wort für dich und für mich, jeden Tag das zu praktizieren. Seid wachsam und haltet treu an Jesus fest. Seid mutig und seid stark. Ihr steht auf der richtigen Seite. Ihr habt den starken Herrn auf eurer Seite. Von diesem Herrn haben wir vorhin so viel gesungen, dass er alles in seiner guten Hand hat. Seid mutig und seid stark. Und all euer Tun soll in der Liebe geschehen. All euer Tun soll in der Liebe geschehen. Und wieder kommt mir die Tante Luise in Sinn. All euer Tun soll in der Liebe geschehen. Aus Liebe zu Jesus. Heute Morgen, manchmal werde ich schon sehr früh wach. Und dann denke ich über den Text nach. Und dann fiel mir ein Lied ein. Da kannte ich aber immer nur die dritte Strophe. Und ich denke, wenn dir das Lied doch irgendwie einfallen würde, da bin ich ins Internet gegangen. Und sofort fand ich das Lied. Ich möchte euch den Text mal vorlesen. Tu doch die Arbeit von Gott dir gegeben. Tu sie mit Liebe, die Zeit eilt dahin. Was bleibt denn übrig, sag's, von dem Leben? Werke du der Liebe nur, kein irdischer Gewinn. Opfere die Zeit nicht den nichtigen Sorgen. Hilf den Gebundenen und lindere den Schmerz. Lass dein Licht scheinen so klar wie der Morgen, weiß auf den Heiland, der Ruhe gibt's ins Herz. All deine Arbeit und Leiden für Jesus, er wägt sie völlig und schätzt ihren Wert. Droben, da finden wir wieder Früchte der Saat, die wir streuen auf der Erd. Und der Refrain dieses Liedes heißt immer wieder: Nichts ist hier bleibend. Nichts ist hier bleibend. Alles, wie schön auch, wird einmal vergehen. Nur was getan wird aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen. dann grüßt Paulus zum Schluss noch in zwei Versen. Die Gnade von Jesus soll mit euch sein. Das ist ein ganz gewaltiges Wort. Bei all dem, was ihr verkehrt macht, bei all dem, wo ihr verkehrt denkt, bei all der eigenen Schuld, Gottes Gnade ist größer und die soll mit euch sein. Was für ein Wort. Und dann kommt der Schlusssatz. Euch allen gehört meine Liebe. Euch allen, die ihr so viel in Korinth falsch macht. Euch allen gehört meine Liebe. Das war der Ausdruck, den Paulus zuletzt hier gebraucht. Ob wir das nicht mal richtig praktizieren sollen in unserer Familie, in unserer Gemeinde oder auch darüber hinaus an den Menschen, die Jesus nicht kennen. Euch allen gehört meine Liebe. Ich möchte noch mit uns beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen.